läuft.
Läuft.
So, dann würde ich sagen, letztes Mal warst du dran, dann bin ich diesmal dran. Mhm. Herzlich willkommen bei Ikigai, dem Mangaka-Podcast. Endlich haben wir einen Namen.
Yeah! Und sollen wir uns noch vorstellen für die Leute, die neu dazugekommen sind?
Ja, vielleicht nicht so lange wie beim letzten Mal.
Aber nein, warte. Ich kann diesmal ein Intro singen.
Oh ja, leg los.
Ja? Okay. Hast du deine Triangel dabei?
Ich kann klatschen.
Ja, genau, gib mir irgendwie so ein Beat, so ütze, ütze und dann klatsch, klatsch.
Weißt du, ich habe kein Rhythmusgefühl. Also,
das
ich würde sagen.
Ja gut an.
Weißt du was? Du fängst jetzt einfach an zu singen und ich jag dann einmal Autotunes
okay.
drüber.
Okay, ich mach was Cooles so. Yo, 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 yo. Herzlich willkommen zu Ikigai, den Mangaka-Podcast mit Rakami und Sanjeshku.
Okay, ich glaube, eventuell sind wir jetzt all die Abonnenten, die wir hatten, wieder los. Nee, natürlich, also wir freuen uns,
dass es
so viele Abonnenten gibt und vielen, vielen, vielen lieben Dank für all das Feedback nach der ersten Folge. Wir sind total gerührt.
Ey, wir sind richtig sprachlos. Wir hätten nie gedacht, dass es so viele Reaktionen von euch bekommt und heftig, oder?
Ja, und sprachlos ist halt auch besonders praktisch, wenn man einen Podcast aufnimmt. Deswegen, verzeiht uns, wenn wir jetzt ein bisschen in Stocken geraten. Wir wissen jetzt, dass ihr zuhört. Muhaha.
Ja, okay. Cool. Schön, dass wir das jetzt wissen. Ach, ich dachte irgendwie so, ich glaube, es ist doch noch nicht meine Zeit. Ich meine, es ist ja auch schon, es ist erst 1 Uhr. Schon, naja, gut. Wir haben uns nämlich für diese Folge sogar extra ein Thema zur Seite gelegt. Und zwar dachten wir, wir klären gleich in unserer ersten Folge das Wichtigste zuerst. Und zwar die Frage, wie kommt man eigentlich zum Verlag? Wie wird man Mangaka? Ist das richtig? Das ist doch unser Thema, oder?
Ja, an sich schon. ich würde nur sagen, alle, die jetzt zuhören, wir können halt kein Rezept geben von wegen, hey, wenn ihr diese 5 Schritte tut, dann landet ihr sicher beim Verlag oder sowas, sondern was es halt eher ist, wir erzählen halt mal, was uns für Möglichkeiten aufgefallen sind und anschließend dann auch, wie wir es tatsächlich, also unser Weg zu Altraverse, wie wir da hingekommen sind und das sind halt unsere persönlichen Erfahrungen, daher was für uns funktioniert, muss für andere nicht funktionieren. Das muss halt irgendwie am Anfang klar sein. Aber vielleicht ist es ja trotzdem dann interessant. Und vielleicht können wir auch mit unseren Erfahrungen euch Mut machen oder so. Also zumindest war es bei mir damals so, als ich dann von anderen Verlagsmangaka irgendwie gelesen habe, wie die zum Verlag gekommen sind, dann war das so, boah, cool, das geht ja sogar, das macht mir Mut, das probiere ich auch. Und
Genau. Also wir wollen eigentlich nur sagen, viele Wege führen nach Rom oder zum Verlag. Ich liebe dieses Sprichwort, ne? Naja, und eben, das sind so ein paar Möglichkeiten, so könntet ihr es ausprobieren, aber vielleicht sieht eure Geschichte am Ende auch ganz anders aus und ich denke, das Wichtigste ist es erstmal einfach zu probieren. Aber wie kann man es überhaupt probieren? Ah, guck mal, schöne Überleitung. Ne?
Ich habe es mir gerade gedacht, ich wollte es jetzt extra nicht erwähnen, damit das so schön smooth rüberkommt.
Ja, scheiße, das nächste Mal muss ich es einfach stehen lassen. Okay, wir tun so, als hätte ich das nie gesagt. möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich würde mal sagen, da ich ja auch jetzt von früher erzähle, so
ja,
zeitlich.
Du bist ja der alte Hase, was das angeht.
Ja, jetzt sag das nicht. Also kurzer Kontext, ich bin vor kurzem 1 Jahr älter geworden und ich muss mich dann immer erstmal neu mit meinem Alter arrangieren nach meinem Geburtstag.
Kann ich total gut verstehen.
Also zum Thema, wie es früher vor langer Urzeit war, nee, also
in der Steinzeit.
wir reden hier so grob von Daisuke-Zeiten. Also Daisuke ist ein damaliges Mädchenmagazin bei Carlsen, also es hat sich selbst Mädchenmagazin genannt, daher hoffe ich, das ist okay, bei Carlsen, was rausgekommen ist und das war so meine erste Informationsquelle. Erstens, dass es den Beruf Mangaka überhaupt in Deutschland gibt. Ich dachte vorher so, okay, das ist halt irgendwie ein Phänomen, das gibt es nur in Japan und da standen halt auch immer Informationen drin, wie denn andere Mangaka das geschafft haben. Zum Beispiel damals Christina Plaga oder Judith Park. Wie haben die denn den Weg in dieses Magazin gefunden? Und im Grunde war das damals auch so das Nonplusultra, dass man halt irgendwie es in dieses Magazin schafft, gefühlt. Also es kann auch sein, dass das einfach damals so mein Weltbild war.
Aber warst du dann Mangaka, wenn du in der Daisuke warst, oder wie?
Ja, also im Grunde damals, also da hieß es noch Prussian Blue. Inzwischen ist es ja jetzt Jonen. Also es wurde dann ja als Jonenbass weitergeführt von Christina Plaga.
Ach, den Manga habe ich sogar hier stehen.
Musst du. Unbedingt.
Ach so, aber ist das schön.
Okay. Ja, also Christina Plaga war halt die erste weibliche Mangaka in Deutschland. Deswegen vorher gab es halt auch, also vorher gab es ja zum Beispiel so jemanden wie Robert Labs, oder es gab ja auch so Sachen wie Naglayas Herz oder sowas. Und Christina Plaga war halt so, glaube ich, alle Angaben ohne Gewähr, die erste weibliche Mangaka Deutschlands. Und cool. Die war halt dann auch, meine ich, entweder direkt mit Release oder kurz danach halt auch in der Daisuke mit ihrem Manga vertreten. Und da war es
also
halt dann
ist
so.
Also ist sie eigentlich zum Verlag gekommen, indem die sich bei der Daisuke beworben hat, und dann ist sie dadurch auf den Verlag gekommen, zu Carlsen später?
Nee, also sie hat, das stand tatsächlich in der Daisuke drin, sie hat halt bei dem Wettbewerb in Leipzig, Comics in Leipzig, mitgemacht. Hm. Hatte dann, wie war das, hatte dann zeitgleich ein Konzept eingereicht und wurde dann von unserem Redakteur angerufen.
Ach, von wegen, dem lieben Herr Kaps.
Ja, oh, von wegen, Kaps. Ach komm, lass mal auf der Leipziger Buchmesse miteinander reden oder so. Ich muss gestehen, ich habe die Daisuke halt im Keller, daher kann ich es gerade leider nicht nachgucken. auf jeden Fall. Und dann war es halt so, sie hat sich halt nicht bei der Daisuke beworben, aber es wurde halt in der Daisuke veröffentlicht. Kapitelweise halt wie in Japan in einem Monatsmagazin, und anschließend gab es den Sammelband.
Okay, ich verstehe. Das ist ja interessant.
Ja, schon. Ich finde es halt auch total, also ich kann verstehen, warum sich Monatsmagazine nicht so lohnen in Deutschland, aber ich fand's, also ich finde es sehr schade, weil ich muss halt sagen, so Banzai, Daisuke, Manga Power, Manga Twister, das war halt schon echt cool damals mit den Monatsmagazinen, dass man halt im Grunde wie in Japan so ein dickes Ding einfach kaufen kann für 5 Euro, oder ich glaube, bei der Manga Power waren es am Anfang sogar noch Mark.
Langes ich sag ja Steinzeit.
Ich weiß es, also waren es Mark? Ich glaube, das könnten wirklich noch D-Mark gewesen sein, vor 2002. Naja, ihr merkt, ich bin voll im Omi-Modus.
Nein, das ist eigentlich voll interessant. Das ist voll cool, mal so von der Zeit zu hören, als man selber da die Sachen vielleicht nicht so mitbekommen hat.
Danke,
obwohl, ich glaube, ich habe noch eine Banzai sogar. Ich hatte mal eine Banzai, glaube ich. Aber im Endeffekt so, das ist ja nicht mehr der Weg, den man heutzutage beschreiten kann, beziehungsweise über ein Monatsmagazin gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr.
Ja.
Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Oder was war eigentlich der Sinn deiner Geschichte? Entschuldigung, ich bin heute echt.
Alles gut. Der Sinn war so, halt im Grunde sowohl die Möglichkeit über die großen Wettbewerbe gibt es heutzutage nicht mehr, aber im Grunde war das damals so das Nonplusultra, dass man halt im Grunde erstmal sich bei einem Wettbewerb mehr oder minder beweist und dass dadurch dann halt zum Beispiel Redakteure auf einen aufmerksam werden. Und ja, und auch das andere.
Das dachte ich nämlich tatsächlich auch früher. Ich habe mich nämlich auch, als ich jünger war, das war dann nach der Steinzeit, auch bei Wettbewerben beworben. Also zumindest auch bei diesen Wettbewerb in Leipzig oder ja, bei anderen Wettbewerben, weil ich auch gehofft hatte, so darüber entdeckt zu werden. Heutzutage gibt es halt leider diese Wettbewerbe gar nicht mehr. Ey, ich weiß, was mein Problem ist, Akami. Hm? Das Problem ist, ich nehme unter so einer Decke auf, damit die Qualität besser ist von meinem Mikrofon. Aber ich kriege keine Luft unter dieser Decke. Und ich glaube, darum funktioniert mein Hören heute nicht so richtig.
Ja, dann würde ich sagen, Hirn schlägt Decke, weg damit.
Ja, ich kriege endlich, also es tut mir leid, dadurch ist die Qualität ein bisschen blöd, aber immerhin kann ich vielleicht ein bisschen denken und mich adäquat an diesem Podcast beteiligen. So.
Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, was ihr schlimmer findet, wenn es ein bisschen heilt oder wenn Susan keine Luft bekommt.
Ich meine, ich kann dich ja jetzt einfach nur reden lassen und sag dann immer, das kriege ich dann noch hin ohne Luft.
Nee, Quatsch, ein bisschen Hall ist ja nicht schlimm. Ich denke auch, dass das dem Podcast nichts schadet.
Ja, ich meine, jetzt wissen die Leute halt, dass ich in einer Villa wohne. Das wollte ich eigentlich geheim halten. Jetzt ist es halt raus. Naja. Ja, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Mach du weiter.
Bei den Wettbewerben an sich.
Ja,
also das, was ich jetzt erzählt habe, ist halt graue Vorzeit wirklich. So funktioniert das heute, denke ich, nicht mehr, weil es halt einfach die Möglichkeiten nicht mehr gibt. Weder Monatsmagazine noch die alten Wettbewerbe, wobei man sagen muss, es gibt inzwischen schöne internationale Wettbewerbe, bei denen man mitmachen kann, wie zum Beispiel die Silent Manga Audition oder ganz aktuell der Tezuka-Preis ist dieses Mal erstmalig international ausgeschrieben, dass man da auch als Nicht-Japaner mitmachen darf. Das heißt grundsätzlich, es gibt noch schöne Wettbewerbe außerhalb von Deutschland und ja, also es gibt da halt immer noch die Möglichkeiten, nur ist es halt nicht mehr so, du gewinnst einen der drei großen Wettbewerbe in Deutschland, genau. So Comics in Leipzig, Manga Magie oder den Comic Campus und dann wird irgendwer auf dich aufmerksam. Das ist halt
war bei mir aber nicht auch nicht so. Ich habe den Leipziger gewonnen.
Du warst damals aber auch noch ein Küken.
Das stimmt gar nicht. Ja gut, ich war da schon ziemlich jung. Aber ich meine, an sich gibt es ja gar kein Mindestalter fürs Mangaka da sein, oder? Das hat mich letztens sogar jemand gefragt und ich meinte so, nö. Oder?
Ich glaube, arbeitsrechtstechnisch ist es so, dass du erst ab einem gewissen Alter Autor sein darfst. Und,
ach echt?
Ja, weil also einfach um vor Kinderarbeit zu schützen darfst. Also
ja, aber ich meine, du darfst zum Beispiel mit 14 ja auch einen kleinen Nebenjob machen, wenn du da, ja gut.
Ist halt die Frage so, ist halt dann immer die Frage, wie Autorenschaft deklariert wird. Ich meine, damals in der Daisuke stand ab 16.
Ja, und wir wollen ja auch keine Kinderarbeit unterstützen.
Nee, also grundsätzlich muss man halt sagen, es ist halt bestimmt von Vorteil, wenn man seinen Vertrag selber unterschreiben darf. So.
Also, ja, das macht es einfacher, stimmt.
Ja, und auch generell, also wenn ich bedenke, wie der Beruf ist, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, ein bisschen Lebenserfahrung dabei zu haben und halt das vielleicht nicht neben der Schule zu machen. Deswegen, also
obwohl wir wollen, das möglich wäre, denke ich.
Ja, also ich meine, ich mache das ja auch noch neben meinem Postgraduiertenstudium und das geht auch irgendwie, aber es ist halt auch dann immer die Frage so, also bei mir, ich will das halt unbedingt so und ich habe auch, also ich bin auch so ein bisschen so vom Typ her, dass ich sage, ich gehe jetzt hier voll rein und aber ich weiß halt nicht, gerade wenn dann irgendwie an anderer Stelle irgendwie so Abiturklausuren oder so anstehen.
Ja, wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Muss man sich schon wirklich gut überlegen. Aber wenn man sich jetzt nicht mit Wettbewerben bei Verlagen bewerben kann, was sind denn sonst noch für Möglichkeiten? Ich meine, irgendwie musst du ja zum Verlag kommen. Also musst du nicht, aber welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch?
Mappensichtung.
Mappensichtung, stimmt. Aber bieten auch gar nicht mehr. Oder mittlerweile wieder mehr. Eine Zeit lang wurden die aber nicht angeboten auf Messen, oder?
Also ich muss gestehen, seit 2015 habe ich eigentlich auf jeder Leipziger Buchmesse irgendwem irgendwas von mir unter die Nase gehalten. Also
okay, da bin ich da nicht mehr so up to date. Geht du besser.
Also kann auch sein, dass ich mich da jetzt gerade vertue. Also es ist klar, nicht alle Verlage bieten Mappensichtungen an. Und teilweise kann es halt auch sein, dass dann irgendwie spontan keine Mappensichtungen stattfinden. Also normalerweise steht das immer auf der Homepage des jeweiligen Verlags, ob sie zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse oder auf der Konichi oder so halt Mappensichtungen anbieten. Und ja, auf der Konichi war es aber auch mal so, dass irgendwie irgendwer krank geworden ist bei dem einen Verlag und dann hatten sie halt keine Mappensichtungen spontan. Was, also ich fand es schade.
Nee, weil wirklich Mappensichtungen sind echt ein guter Weg, einfach mal, also unabhängig davon, dass vielleicht der Verlag sagt, ey, das ist voll interessant, wir nehmen dich, was vielleicht, ich weiß nicht, ist es einfach mal total interessant, so ein professionelles Feedback von einem Verleger einfach zu bekommen, also genau. Einfach mal Kritik zu bekommen und zu sehen, ey, vielleicht kann ich mich da und da noch verbessern und diesen Kniff könnte ich vielleicht mir noch aneignen. Ich glaube, darum geht es auch viel mehr bei Mappensichtungen.
Also bei mir auch. Total. Ich bin auch, also das mit dem 2015, ich bin damals nicht mit einem Projekt hingegangen, von wegen veröffentlichtes, sondern ich bin halt wirklich einfach mit dem, was ich da aktuell gemacht habe, nämlich mit aktuellen Zuckerwasserseiten oder so, bin ich halt dann dahin marschiert und habe das dann den Leuten unter die Nase gehalten und habe halt einfach gefragt so, hey, Feedback, wo kann ich mich verbessern? Was ist vielleicht noch nicht ganz rund? Können wir da vielleicht mal drüber reden? Und deswegen, also gerade für Kritik sind so Mappensichtungen wirklich unheimlich wertvoll, weil da halt jemand, der halt nicht irgendwie Freunde ist, nicht Verwandtschaft ist, halt einfach mal drauf guckt und das Ganze halt auch nochmal aus einer anderen Perspektive sieht.
Ich glaube, das hilft einem auch wirklich dabei, auch mit Kritik umgehen zu können, weil im Endeffekt ist das ja wirklich so, wenn du dann beim Verlag auch wirklich bist, du kriegst Feedback von deinem Redakteur, du kriegst auch Kritik von deinem Redakteur. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft eines Mangakas, dass man sowas nicht persönlich nimmt, sondern wirklich ja, ganz professionell nimmt und guckt, wie man je nachdem dieses Feedback oder diese Kritik halt in seine Werke einbaut. Und ja, ich denke, das ist ganz, also eine ganz wichtige Lebenserfahrung, vor allen Dingen für einen jungen Künstler, das erste Mal halt auch wirklich beurteilt zu werden und auch kritisiert zu werden, weil manchmal ist Kritik nicht immer super, also normalerweise ist sie super freundlich, aber wie gesagt, das einfach nicht so persönlich zu sehen, wenn dann der Redakteur sagt, ey, das Auge ist aber da schief und die Proportionen stimmen da nicht so richtig.
Ja, ich denke, was man sich halt auch klar machen muss, also gerade beim Redakteur, bei uns ist es halt so, der will uns ja nichts Böses, im Gegenteil, der möchte ja einfach, dass unser Manga halt so gut wie möglich wird.
Und eben, ich denke auch, Kritik ist so der beste Weg auch, um sich dann zu verbessern, ne? Ja, ich will es sonst lernen.
Ja, wobei ich da noch sagen würde, man muss auch lernen, Kritik zu beurteilen, aber ich denke, umso mehr man sich Kritik aussetzt, umso eher bekommt man das auch mit. Also es bringt halt auch nichts so, also gerade bei meinen Mappensichtungen damals, ich war dann halt auch bei verschiedenen Verlagen, muss ich halt auch dazu sagen. Und es war dann halt so, der eine Verlag hat A gesagt, der andere hat B gesagt und der dritte Verlag hat dann gesagt, okay, alles außer A und B. Dementsprechend, man muss halt dann auch für sich dann, denke ich, ausmachen, so, okay, kann ich mit dieser Kritik mitgehen oder ist es denn eventuell so, dass es halt nicht mehr zu meiner Geschichte passt, nicht mehr zu meiner Arbeitsweise passt. Deswegen, also in dem Moment, wo man Redakteur hat, hat man das, denke ich, hinter sich, weil sonst wäre man nicht bei diesem Redakteur, denke ich. Aber halt so im Vorfeld, dass man dann vielleicht halt auch aufgrund der Kritik guckt, so okay, wo passt es nicht und was möchte ich von meiner Geschichte halt unbedingt erhalten, was ist mir wichtig.
Genau. Wenn ihr auch noch mal irgendwie so Tipps haben wollt, weil also man muss ja, man kann ja natürlich jetzt, wie das Rakami gemacht hat, mit Zuckerwasser, also ihren selbstverlegten Manga direkt zur Mappensichtung gehen, aber man kann halt auch wirklich eine richtige, oder hast du eine richtige Mappe auch vorbereitet?
Also für die ersten
mit Arbeitsproben?
Für die ersten Mappen nicht, weil ich da halt wirklich so reime, so, ah ja, hab eh keine Chance. Aber ich möchte mir gerne mal anhören, was die denn für Kritik haben. Vielleicht dann irgendwann in 50 Jahren bin ich gut genug, dass ich dann als Mangaka-Omi anfangen kann.
Also so wie jetzt. Tut mir leid.
Alles gut, alles gut. Damals.
Ist okay, ich habe ja auch bald Geburtstag, also dann kannst du dich über mich lustig machen.
Das werde ich mir dann aber auch definitiv auf Social Media nicht nehmen lassen.
Mist.
nee, also ich hatte hinterher dann eine Mappe. Ich muss halt auch gestehen, ich hatte halt am Anfang gar nicht so sehr eine Ahnung, wie so eine Vorstellungsprojektmappe auszusehen hat. Und mir hat dann auch sehr die Arbeit von Salamandra geholfen. Die hat nämlich auf Animex, ich hoffe, das ist noch so, ich muss gestehen, ich habe vergessen, es nachzuschauen, die hat sich öfters beim Verlag beworben und hat dort ihre Mappen gesammelt.
Ist sehr cool.
Ja, dass man sich die halt einfach mal anschauen kann, so gucken, okay, wie hat sie das gemacht, was hat sie darauf für eine Antwort bekommen, weil sie hat halt teilweise natürlich mit Namen geschwärzt und allem so persönlichkeitsrechtsmäßig ist okay, hat sie halt auch mal dann die Antworten mitgepostet, was halt dann kritisiert wurde. Und ich habe damals unheimlich viel davon gelernt.
Das ist richtig cool. Ich weiß aber auch noch, dass neben dem auch noch, also man kann ja auch einfach googeln, ich glaube nämlich zum Beispiel Tokyopop hat so eine sehr ausführliche Beschreibung auf ihrer Seite. Von wegen so und so stellen sie sich eine Mappe vor. Also es wird wirklich, also ich habe mich auch ganz oft, da habe ich einfach das gegoogelt und dann habe ich mich nach solchen Posts gerichtet, weil da wird wirklich genau erklärt, das und das wollen sie, so und so ist der Seitenumfang. Und Carlsen hat das, glaube ich, auch. Also googelt einfach, wie wird man Mangaka oder irgendwie sowas habe ich damals gegoogelt oder guckt einfach auf der Seite da vorbei. Vielleicht können wir auch bei YouTube das verlinken. Ich weiß noch nicht.
Ja, stimmt. Wenn es das noch gibt, dann packe ich das definitiv unten in die Beschreibung rein.
Ne, weil das wäre echt interessant. Also mir hat das super, super geholfen, weil es ist halt wirklich, also im seltensten Fällen wollen die Verlage halt einen fertig produzierten Manga haben. Also das sollte man eigentlich eher nicht mitbringen zu einer Mappensichtigung. Also kommt, also könnt ihr vielleicht machen, Überraschung ist vielleicht manchmal auch cool, aber normalerweise wollen halt Verlage keinen, keine Ahnung, 200 Seiten Manga fertig vorproduziert auf den Tisch gelegt haben und sagen dann, ey, okay, cool, das verlegen wir jetzt sofort. Also meistens wollen die ja mehr so kleine Arbeitsproben und dann steht dann halt auch ganz genau, in welchem Umfang sich der Verlag das vorstellt, wie viele Illustrationen da reingehören, wie viele Schwarz-Weiß-Seiten da reingehören. Ja.
Ne? Ja, ich denke auch gerade drüber nach. Ich weiß nicht, ob es bei Carlsen oder bei Tokio Pop war, wo dann auch stand, von wegen so als Anti-Beispiel, ja, ich habe da mal irgendwie 10 Bände schon fertig und ich würde dann gerne den 11. bei euch rausbringen. Genau. Also im Grunde, wenn man bereit ist, die ersten 10 Bände nochmal neu zu zeichnen, in Zusammenarbeit mit dem Redakteur und mit dem Verlag, dann denke ich, kann man auch einfach die 10 Bände mal mitbringen, dass die Leute da reingucken können. Die freuen sich bestimmt über so viel Material, aber man muss halt einfach davon ausgehen, dass es halt immer was zu korrigieren gibt und dementsprechend denke ich, wenn man dazu bereit ist, dann kann man auch mehr Seiten mitbringen, aber es ist halt einfach der effektivere Weg, wenn man sich halt im Vorfeld eigentlich bewirbt, wenn man halt, was weiß ich, ich glaube, irgendwie online standen, ist es lange her, dass ich auf der Seite von Tokio Pop das nachgeschaut habe. Ich glaube, so 10, 20 Seiten.
Also Google ist euer bester Freund in solchen Fragen.
Wobei man auch da sagen muss, Vorsicht, es wird auch gerade in Foren viel Mist wird
auch
erzählt.
Ja, auf jeden Fall. Aber dafür gibt es ja unseren Podcast, der hoffentlich nur ein bisschen Mist erzählt.
Ja, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewähr, persönliche Erfahrung und wenn es die entsprechenden Internetseiten nicht mehr gibt, dann findet ihr sie eben nicht verlinkt in der Beschreibung.
Meine Angaben sind ein bisschen verzerrt, dadurch, dass ich so wenig Sauerstoff heute schon hatte, merke ich, dass mein Gehirn noch ein bisschen braucht, um richtig zu funktionieren. Aber
möchtest du gerne ein bisschen in deiner Villa auf und ab laufen? Vielleicht zweimal ums Sofa rum?
Ach, ist schon in Ordnung. Müssen die Leute jetzt einfach mit leben, so.
Ich überlege gerade, wir können ja eigentlich auch mal kurz zusammenfassen, was da so stand, wenn wir jetzt uns ganz in die Vollen wagen wollen, von wegen, also alle Angaben ohne Gewähr und das ist kein Rezept, aber im Grunde sollte eure Bewerbung ein paar Manga-Seiten enthalten.
Du weißt das auswendig? Oh krass, okay, ja.
Also sie sollten auf jeden Fall auch zusammenhängend sein. Es müssen nicht unbedingt die ersten Seiten im Manga sein, aber halt eine zusammenhängende Szene, damit man halt einfach sehen kann, wie jemand erzählt. Ich meine, da waren so 10, 20 Seiten angeraumt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich glaube auch, das waren so 10, also ich meine auch so 10, 15, ja, so um den Dreh. Mhm.
So, dann Charakter-Sheets, damit ist gemeint im Grunde, dass ihr eure Charaktere, die in der Geschichte wichtig sind, halt vorstellt, dort dann auch verschiedene Gesichtsausdrücke zeigt, halt einfach im Grunde, dass ihr zeigt so, hey, dieser Charakter sieht nicht nur hübsch aus, sondern ich kann den auch in wütend, in traurig und in verliebt zeichnen oder sowas und vielleicht auch aus verschiedenen Perspektiven, einfach um mal halt zu zeigen so, hey, ich kann auch glaubhaft Emotionen rüberbringen, weil das ja auch gerade bei Manga im Grunde halt ja so super wichtig ist. Und ihr solltet halt auch, ich glaube, so 5 bis 10 Illustrationen beilegen, damit halt im Grunde dann auch klar ist, so hey, dieser jemand kann nicht nur ganz toll Schwarz-Weiß-Manga, sondern der kann halt auch Illustrationen fürs Cover schön umsetzen oder irgendwie Werbeillustrationen oder eine Postkarte mal zeichnen.
Ja, genau. Und ich meine, was auch noch drin ist, also das wurde ich nämlich auch noch mal letztens gefragt. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen auflisten, worum es in eurer Story geht.
Und stimmt.
Das ist vielleicht auch wichtig. Neben
Wichtigstes vergessen.
Ja, und das hat mich nämlich jemand letztens auch noch gefragt, wie genau man da eingehen muss. Also das wird, glaube ich, auch nicht so ganz spezifisch auf den Seiten erzählt, die wir euch genannt haben. Ich würde aber sagen, dass es erstmal reicht, so einen groben Story-Grundriss aufzustellen und jetzt keine 10-Seiten-Inhaltsangabe zu machen, weil ich denke, wenn der Verlag halt Interesse an deiner Geschichte hat, dann wird eh nochmal genauer nachgefragt, wie man sich das vorstellt. Also im Zweifelsfall passiert das dann eh in der Zusammenarbeit mit dem Redakteur, dass man das alles dann nochmal genauer ausformulieren muss.
Ah, krass.
Ja, oder?
Bei mir war es anders.
Okay.
Also man muss dazu sagen, ich habe mich mit Die innere Stimme, Briefe an Lil, gleich mehrfach beworben und es gab auch eine Version ohne einen inzwischen wichtigen Hauptcharakter. Und wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich tatsächlich schon kapitelweise das Ganze eingeteilt mitgebracht. Weil ich wollte, also bei mir war von Anfang an klar so, okay, es soll ein Einzelband werden. Daher glaube ich, ist es aber auch nochmal eventuell wichtiger, dass man zeigt, man kriegt das auch alles in einem Band unter als bei einer Serie. Auf jeden Fall, es ist auch nicht so geblieben. Die Kapiteleinteilung wurde geändert. Also dementsprechend da auch dann auf Kritik hören.
Ja, darum denke ich, reicht es auch, wenn es so. Also man muss sich halt, ich denke, es geht ja erstmal darum, dass sich der Verlag sozusagen ein Bild davon machen kann, wie das Ganze aussehen könnte. Und du siehst ja selber, dass sich das dann eh nochmal ändert.
Ja klar, ich glaube, es ist halt nur wichtig, dass man halt realistisch rangeht, dass man halt ja, nicht irgendwie ja, eine ja. Geschichte für ein Epos hat und dann sagt, ja übrigens zwei genau. Bände und dann ist vorbei.
Ja, stimmt. Das muss man dann auch ein bisschen einschätzen können. Ich wollte noch auf etwas anderes eingehen, aber ich glaube, ich habe es vergessen. Ach doch, nee, mir ist es nämlich eingefallen. Und zwar hatte nämlich nochmal jemand gefragt, was wichtiger für den Verlag ist. Also ich glaube, unter den letzten Kommentaren zum Podcast hatte einer gefragt, sind die Zeichnungen genauso wichtig wie die Story oder umgekehrt? Ja, willst du dazu was sagen? Hauptsache, ich gebe die Frage so an dich weiter.
Ich glaube, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Also grundsätzlich vom Gefühl her ist in Deutschland sehr wichtig, dass man auch gut zeichnen kann. Also das ist wahrscheinlich ein Thema für einen späteren Podcast, weil eine Freundin von mir ist gerade in Japan und da funktioniert es ein bisschen anders. Da haben wir viel drüber gesprochen. Auf jeden Fall glaube ich generell, es ist eigentlich Grundvoraussetzung, dass man einigermaßen zeichnen kann und dass man vor allen Dingen so zeichnen kann, dass die Bilder die Story tragen und erzählen können. Und also ich würde halt aber auf jeden Fall sagen, es kommt halt auch drauf an, bei welchem Verlag man im Endeffekt ist, aber natürlich ist die Geschichte halt einfach das, was super wichtig ist, weil gerade auch, also wenn man betrachtet, es gibt viele Leute in der deutschen Szene, die wirklich ganz wundervoll zeichnen können. Mir würden halt direkt irgendwie so 20, 30, 40 Leute einfallen, wo ich sage, da finde ich das Artwork mega schön. Aber was unterscheidet dann halt vielleicht mich von denen, was ich mir auch am Anfang halt als Frage aufgestellt habe? Ja, vielleicht ist es dann halt einfach meine Geschichte.
Ja, ich finde aber, was man vielleicht nochmal dazu sagen soll, wie definiert sich eine gute Geschichte? Ne? Also meiner Meinung nach ist zum Beispiel eine gute Geschichte nicht unbedingt eine mit so den, gut, das krasseste, actiongeladenste Blablabla passiert und die, also klar, eine ausgefuchste Idee ist cool, aber ich finde zum Beispiel eine gute Geschichte funktioniert auch dadurch, dass du einfach interessante Charaktere hast, die zum Beispiel liebenswert sind, die du in den du dich reinversetzen kannst. Also das muss nicht immer eine Geschichte sein, die, weiß ich nicht, der nächste Harry Potter ist. Sondern ich denke, das Wichtigste, oder ich denke, Menschen lesen Geschichten ja, um Geschichten über Menschen zu erfahren. Ne? Also das ist ja, der Mensch interessiert sich am meisten für den Menschen. Und ja, ich denke, solange du das rüberbringen kannst, einfühlsame Charaktere zu zeichnen, die einen durch die Handlung bringen, ist das jetzt kein Garant für eine gute Geschichte, aber ich denke, das ist schon ziemlich wichtig. Aber vielleicht können wir da auch nochmal bei einer späteren Folge drauf eingehen. Ich weiß nicht,
ich muss gestehen, ich würde gerade gerne super, also ich würde da gerade super gerne einhaken. Ich habe nämlich vor kurzem einen sehr, sehr schönen Manga oder Comic, ich weiß gar nicht, ob es westliche oder japanische Leserichtung war, gesehen. Da waren zwei Männer beim Pistazienessen. Und im Grunde ist halt außer Pistazienessen nichts passiert, aber es war halt einfach so schön erzählt, dass es, obwohl es halt von der Handlung her so trivial war, war es halt spannend, das zu lesen. Und,
Das war doch hier auf Twitter.
Genau.
Traumholz? Holz heißt?
Ist oh, ich muss das nachgucken. Ich weiß Holzesserin auf manch anderer Plattform.
Ach so, okay.
Ich würde mal sagen, du redest weiter. Ich gucke gerade mal, wie sie dann heißt, damit wir jetzt auch schön Credits geben können.
Ja, ich glaube aber halt auch, bevor wir jetzt zu sehr ausschweifen.
Traumholz auf Twitter.
Ah ja, hatte ich recht. Cool, also könnt ihr mal nachschauen. Was ich jetzt noch sagen wollte ist, zusammenfassend. Also es gab früher die Möglichkeit, wie gesagt, sich bei mit Wettbewerben so ein bisschen, sag mal, ins rechte Licht zu rücken, zu präsentieren. Genau das Wort habe ich gesucht. Heutzutage kann man sich natürlich mit einer Mappe vorstellen bei Verlagen. Wie gesagt, das verlinken wir euch oder ihr googelt halt einfach mal selber, wie so eine Mappe aussehen könnte. Das haben wir jetzt auch ein bisschen erklärt.
Also bei der Mappe gibt es halt noch die Möglichkeit, das Ganze per E-Mail zu schicken oder halt direkt auf der Messe das mitzubringen.
Genau, der eigene Stand nämlich auf Messen ist, glaube ich, auch nochmal echt interessant wie ein Verlag. Also vielleicht sollten wir mal erzählen, wie sind wir eigentlich zum Verlag gekommen?
Dann
weil ich glaube, du hattest
einen
anderen Weg, als ich das hatte.
Ja, definitiv. Aber weil ich ja jetzt momentan immer so schön am Abschweifen bin, dann würde ich sagen, legst du mal vor.
Aber ich bin auch die ganze Zeit. Naja, gut. Wie bin ich eigentlich zum Verlag gekommen? Also bei mir war es schon so, dass ich halt wie gesagt erstmal auch versucht habe, mich so ein bisschen durch Wettbewerbe zu etablieren, von denen ich auch einige gewonnen habe. Ja, und dann, nachdem das alles nicht so richtig geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, also ich bin nicht direkt mit 15 oder 16 Mangaka geworden, man muss halt auch nochmal sagen, es ist halt schon so, dass du meistens nicht mit deiner ersten Bewerbung direkt vom Verlag genommen bist. Also meistens musst du dich wirklich schon mehrmals bewerben. Ich glaube, so war das bei uns beiden auch.
Ja, definitiv.
So kam ja jetzt auch ein bisschen raus, dass wir halt uns auch wirklich mehrmals beworben haben. Genau, und bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich halt dann auch eigene Stände auf Messen hatte und Self-Publishing gemacht habe. Also das heißt, dass ich meine eigenen Geschichten oder meine eigenen Stories quasi ja, in den Selbstdruck gegeben habe und dann verkauft habe. Und dann gab es diesen tollen Moment auf der Leipziger Buchmesse 2019, wo ich auch meinen eigenen Stand hatte und dort habe ich dann Green Garden rausgegeben. Also ich, bevor Green Garden dann später bei Ultraverse gelandet ist, habe ich das halt selbst publiziert, also die ersten zwei Kapitel und habe das dann auf der Leipziger Buchmesse das erste Mal verkauft. Und dann habe ich mich natürlich auch interessiert, so zu welchem Verlag kann ich mich bewerben und dann war das nämlich so, ich erzähle mal die ganze Geschichte von Anfang an.
Hau raus.
Ich hau jetzt raus, ich komme jetzt ins Schwafeln. Ich gönne mir das heute mal. Und zwar habe ich die liebe, das war nämlich so gut, dass sie dabei war, die liebe Horrorkissen auch auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt, die ja damals schon bei Ultraverse war. Und sie habe ich halt auch so ein bisschen um Rat gefragt und dann war sie an meinem Stand. Und ich hatte mir dann vorgenommen, ja, ich bewerbe mich jetzt bei Ultraverse, das ist so ein cooler Verlag, da muss ich hin. Auf jeden Fall kam dann halt der liebe Joachim Kaps vorbei, das ist der Verlagsleiter von Ultraverse. Und das Gute war halt, Horrorkissen war dabei, hat gesagt, das ist der Jo, zu dem musst du gehen. Ich so, das ist der Jo. Naja, auf jeden Fall bin ich dann diesen jungen Typen hinterhergerannt. Und habe ihn dann einfach Green Garden in die Hand gedrückt. Und Jo war erstmal so, wer ist das? Woher kommt die auf einmal? Ich hatte ihn da so ein bisschen überrumpelt. Und aber er war dann ganz interessiert, ist dann auch in meinen Stand vorbeigekommen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, beziehungsweise ich war so nervös. Ich habe einfach nur gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Bitte guck rein und melde dich vielleicht bei mir. Und der Jo war ganz cool, so wie er ist. Meinte so, ja, ich gucke mir das mal an. Und das hat er ja dann zum Glück gemacht. Und ja, jetzt bin ich bei Ultraverse. So war die Geschichte meines Lebensweg. Also im Endeffekt ist dann doch am Ende irgendwie alles ganz schnell gegangen, nachdem es halt viele, viele Male nicht geklappt hat. Und ja, manchmal hat man irgendwie das Glück, dass man, ich weiß nicht, am richtigen Ort, zur richtigen Stelle ist und dann kann es halt, ja, auf einmal funktionieren.
Ich überlege gerade, hatte er auch nicht im Ultra Live, als Horrorkissen und du da wart, nicht auch irgendwie erzählt, dass es zwei Versionen von der Geschichte gibt und
ja,
er dann vorhatte?
Also es ist nämlich so, dass ich habe ja erzählt, dass ich viel an Wettbewerben teilgenommen habe und der erste Wettbewerb, an dem ich je teilgenommen habe, war damals Manga-Magie. Da war ich 12 Jahre alt oder so. Ich glaube, das war auch so das Mindestalter. Ich habe nämlich, ich weiß nämlich, da stand nämlich irgendwo, dass man 12 Jahre alt ist und dann habe ich total darauf hingearbeitet, weißt du, so wie im Anime. Ich habe jeden Tag trainiert, um dann an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und der liebe Jo saß wohl auch in dieser Jury. Und ja, leider habe ich halt nicht gewonnen, weil Jo meinte, da gab es halt eine Geschichte von einem lustigen Eichhörnchen, was halt ja, dann den ersten Platz gemacht hat. Und ich hatte leider kein lustiges Eichhörnchen, sondern meine Geschichte war sehr düster. Es ging irgendwie um Tod und, oh Gott.
Was 12-Jährige halt so aufschreiben was, und sich was, ausdenken. Was man,
ja, genau. Also ganz normale Geschichte halt. Ja, aber da ist der Jo wohl auf mich aufmerksam geworden. Laut ihm. Hm. Ja. Wie war denn dein Werdegang? Erzähl du doch mal. Der war ja ganz anders, ne?
Also, damals.
Als ich in der Steinzeit war.
Nee, tatsächlich fing es in der Steinzeit an. Also, wie gesagt, motivierend war für mich halt einfach erstmal, dass ich überhaupt kapiert hatte damals, so Mangaka in Deutschland gibt es als, also das kann man werden. Das war für mich halt erstmal schon voll die Offenbarung.
Habt ihr damals noch so in Holzteer, also so auf Stein eure Mangas so gezeichnet und dann so, weißt du noch?
Ja,
so
klar, deswegen ja, konnte man die auch dann direkt drucken, weil wenn man das dann so in Stein gehauen hatte, dann schön Farbe drauf und dann konnte man das halt so 10-mal drucken und dann war der Stein auch kaputt und dann hatte man halt 10 Bände am Ende.
Limited Edition, ne?
Ja, klar. Mit Steincover.
Hardcover, ne? Ja, okay, okay.
Nee, also im Grunde fing es halt dann ja 2002 bei mir an mit der Daisuke, dass ich halt irgendwie das überhaupt auf dem Schirm hatte und ich war halt damals extremst geflasht davon, dass es halt einfach, also ich habe im Vorfeld schon echt gerne Geschichten geschrieben und auch viel und bin meinem Umfeld damit auf die Nerven gegangen von wegen, guck mal, ich habe was Neues, willst du lesen? Und mein Umfeld so, nein.
Ach, du holst ja richtig weit aus. Ich hätte auch Angst damit anfangen können, damals, als ich geboren wurde.
Egal, ja, bist du doch mit dem Stift in der Hand geboren worden.
Ich zeichne tatsächlich wirklich mein ganzes Leben lang, also, ja, aber es ist eine andere Geschichte.
Ja, ich spule mal ein bisschen vor,
ja,
auf jeden
ich
Fall.
Mal ein bisschen vor, als
hab ich
dann schon laufen konnte.
auf jeden Fall habe ich dann eifrig bei Wettbewerben mitgemacht, weil im Grunde war es halt damals so, okay, Wettbewerb gewinnen oder irgendwie unter den Top 3 landen und dann wird schon irgendwer auf dich aufmerksam werden, wobei ich dann auch wohl mitbekommen habe, dass das halt dann auch erst ab einem gewissen Alter irgendwie interessant war. Deswegen finde ich es auch gar nicht verwunderlich, dass, obwohl du damals gewonnen hast, ich glaube, du warst damals echt einfach noch ein bisschen jung.
Also ich kam mir damals ziemlich alt vor, ja?
Jetzt sag das nicht, ich komme mir gerade jetzt ziemlich alt vor. Auf jeden Fall, ich wollte halt, also im Grunde waren für mich so 2 Punkte. Erstens, bei Wettbewerben mitmachen, lernen, wie Storytelling funktioniert, mich beweisen. Und das zweite war, sobald ich dann 16 bin, mich bewerben. Weil, wie gesagt, irgendwo in einem Klappentext stand mal, ab 16 kann man sich bewerben. Und das war halt dann so, okay, wenn ich 16 bin, dann aber. Tatsächlich habe ich aber dann, bis ich 16 bin, nie was bei einem Wettbewerb gewonnen. Auch bis zum Ende nicht, obwohl ich immer mitgemacht habe. Und deswegen war es dann so, ich war 16 und von dem ganzen Drive, von wegen, ich will mich dann bewerben, war halt dann am Ende, also nichts mehr übrig, nicht weil ich keine Lust gehabt hätte oder keine Motivation, sondern einfach, weil dann im Grunde dann so die Frage da war, okay, wenn ich nie bei einem Wettbewerb was gerissen habe, bin ich überhaupt gut genug? Und ich habe dann halt weiterhin so vor mich hingebrödelt und dann irgendwann kam halt das Abitur und das Mathestudium. Also ich habe Mathe und Kunst und Informatik studiert.
Hä, du holst ja richtig weit aus.
Na, ja, aber egal. Das ist halt wichtig, das weil ich habe halt zwischendrin halt einfach für 2 Jahre nicht gezeichnet. Und in,
ach so, okay, krass.
Und halt auch in der Zeit halt nicht mehr bei Wettbewerben mitgemacht und halt auch nicht selbst irgendwie was publiziert. Deswegen im Grunde gibt es halt so bei mir vor dem Mathestudium und nach dem Mathestudium.
So teilst und du dein Leben ein.
Also zeichnerisch schon, weil im Grunde beim Mathestudium war es halt so, du hast halt 24/7 Mathe gemacht und beim Kunststudium war es halt so, du hast halt 24/7, gerade die ersten 2 Semester hast du nur Kunst gemacht gefühlt, weil du ansonsten halt rausgeflogen bist. Und erst danach, als ich das dann halt alles so ein bisschen eingespielt hatte, hatte ich halt wieder die Zeit und auch wieder die Kapazitäten, überhaupt kreativ zu werden. Das war dann auch, also ich hatte ein bisschen was nachzuholen und auch die Conventions hatten sich sehr verändert. Also ich bin halt auch mit eigenen Self-Publisher-Sachen halt auf Conventions gegangen, tatsächlich halt schon mit Synergia sehr früh. Damals war das noch so, dass man irgendwie morgens bei der Leipziger Buchmesse hingegangen ist, gesagt hat, jo, ich hätte gerne einen Stand, ich habe hier 10 Euro und dann haben die gesagt, da hast du einen Stand für den Tag. Also ganz anders als heute. Und ich hatte auch keine Standdeko und nichts, aber ich hatte halt meine Anthologien dabei in einer grandiosen Auflage von 35 Stück. auf jeden Fall. Und danach, als ich dann halt gesagt habe, also ich bin halt irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ohne Manga-Zeichnen bin ich richtig unglücklich. Deswegen habe ich es dann tatsächlich auch wieder angefangen. Und habe da so eine Geschichte gehabt, die mir eigentlich ziemlich gefallen hat, die dann, also Zuckerwasser hieß. Und habe die dann erstmal auf Animex digital noch rausgebracht. Im Grunde war dann einfach so, dass ich immer mehr positives Feedback von den Leuten bekommen habe, die halt einfach mitgefiebert haben mit der Geschichte und die auch gesagt haben, Mensch, cool, gibt's das auch gedruckt und so. Und dann dachte ich mir, ach komm, Mist, ich probiere das jetzt und bin dann 2015 bin ich dann wieder zurück auf die Convention-Bühne mit Zuckerwasser Band 1. Man muss dazu sagen, was mir da auch sehr Mut gemacht hat, die Fanart-Anthologie ist, glaube ich, das Jahr auch oder das Jahr davor rausgekommen. Fanart Band 3, da ist auch eine Geschichte von mir drin. Ach so, Anthologie ist an sich eine Sammlung an Geschichten von verschiedenen Autoren.
Ah, das wusste ich natürlich. Ich frage nur für unseren Fragen zu.
Entschuldigung, das ist, nein, wenn ich erstmal in Rage bin, dann.
Aber also, wie kam es denn so, nachdem du dann dich entschieden hast, das Ganze jetzt in die Hand zu nehmen, wie kam es denn dann zu deiner Zusammenarbeit mit Altraverse?
Tatsächlich habe ich dann zwischenzeitlich auch wieder bei Wettbewerben mitgemacht. Da gab es zum Beispiel auch einen namens Project Mangaka. Und bin da dann tatsächlich mal, also ich habe nichts gewonnen, aber ich bin mal in die Endrunde gekommen. Oh. Und danach hatte ich mich dann noch mit besagter Geschichte aus Fanart 3 auch noch bei einem anderen Wettbewerb beworben, wo man halt bereits im Self-Publishing veröffentlichte Geschichten einreichen konnte. Und halt auch bis in die Endrunde, also nicht ins Finale, sondern das davor dann gekommen. Und bin dann, ich glaube, tatsächlich nur zu Tokio Pop. Und dann habe ich dort Joachim Kaps getroffen und habe ihm halt meinen Kram unter die Nase gehalten. Und er war ein bisschen irritiert, weil es halt kein Projekt war, sondern halt im Grunde nur so, da sind meine Seiten, lass uns mal drüber reden. Und das Faszinierende war dann, er kannte die Geschichte, also er kannte die Geschichte aus dem Fanatband. Und er fand die wohl ganz gut. Und dann war es halt auch ähnlich so, dass er mich dann auch schon auf dem Schirm hatte, bevor ich wusste, dass er mich auf dem Schirm hatte.
Und, ah, oh ich Gott, sehe, ich, das ist so ein Thema bei Jo. So. Er kennt die Leute, bevor die Leute ihn kennen.
Naja, zumindest die Geschichten. Aber es ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, so, dass er halt dann irgendwie
super cool
so drauf guckt, was passiert da Interessantes und so. So. Aber zurück zum Thema. Auf jeden Fall war Jo dann halt tatsächlich nicht unangetan. Es war nur halt das Problem, ich hatte halt kein Projekt, mit dem ich mich bei ihm beworben habe. Und dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben und ich solle doch bitte ein Projekt schicken. Und dann war ich auf einmal wieder 16 und hatte keinen Mut mehr gefühlt. Und dann habe ich das nicht getan. Und dann hat Jo irgendwann, also ist ja inzwischen nicht mehr Teil von Tokio Pop, sondern halt Verlagsleiter bei Altraverse. Und es gab halt dann diesen Bereich zwischendrin, wo ich dann halt wusste, okay, ich habe ja eine Visitenkarte von Joachim Kaps bei Tokio Pop, aber er ist nicht mehr da, wo ich mir auch dachte so, verdammt, die einmal im Leben Chance, so habe ich vertan. Und dann hieß es halt, okay, es gibt einen neuen Verlag namens Altraverse und Joachim Kaps ist Verlagsleiter. Und dann habe ich halt meine dann endlich gescheit ausgearbeitete Projektmappe zusammengesammelt und stand halt dann zu einer Mappensichtung vor ihm. Und er war dann tatsächlich recht positiv. Damals noch unter dem Arbeitstitel Briefe ist das dann auch jetzt meine jetzige Geschichte. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass es dann tatsächlich auch, also ich habe mich mehrfach mit meinem Projekt dann auch bei ihm beworben, weil sich halt dann auch noch tatsächlich was verändert hat, worüber ich im Nachhinein super froh bin. Es gab nämlich am Anfang die Figur Kai gab es nicht, sondern im Grunde war Kai steckte halt so von dem, was er tut, so ein bisschen in Momos Verhalten drin, weswegen Momo dann ein bisschen unlogischer geworden wäre, weil sie einerseits sehr schlau, andererseits sehr doof handelt. Und dementsprechend der Geschichte hat es halt auch gut getan, dass ich sie Jo dann zweimal vorgelegt habe und nicht nur einmal. Und tatsächlich ist es so, wenn du die Leipziger Buchmesse 2019 ansprichst, wo du ja dann auch Green Garden übergeben hast, das war dann auch das Gespräch, also das war die Leipziger Buchmesse, zu der ich dann halt auch hingefahren bin und dann mit Jo quasi das Gespräch hatte, wo wir dann gesagt haben, ja komm, das machen wir.
Cool. Bei mir war es aber tatsächlich auch so, dass ich Green Garden, die jetzige Fassung, ist ja jetzt eigentlich schon die dritte oder vierte Fassung. Und ich hatte mich tatsächlich auch schon zweimal, glaube ich, mit Green Garden auch damals bei Tokyopop beworben. Darum finde ich das eigentlich ganz lustig, weil das irgendwie ein bisschen ähnlich ist. Was kann man aus dieser Geschichte mitnehmen?
Ja, im Grunde sind gescheitert,
wir haben gekämpft, wir haben Rom erobert und
ja, wir haben es dann, wir haben den Weg nach Rom geschafft. Nee, tatsächlich, es gibt halt einfach nicht den geradlinigen Weg von wegen, nach dem Abschluss setzt man sich denn hin, macht seine Mappe, wird direkt mit der ersten Mappe genommen und dann ist man halt Mangaka, sondern im Grunde, man versucht halt auf die eine oder andere Art und Weise sich zu messen, die Geschichten besser zu machen und auf die, also im Grunde, ja, dass man halt einfach an sich selbst und seinen Geschichten arbeitet und das vielleicht immer mal wieder wem unter die Nase hält, ist, glaube ich, eher so das, was halt einen weiterbringt, als jetzt zu sagen, und ich muss jetzt umbiegen und brechen, egal mit welcher Geschichte beim Verlag landen.
Ja, das denke ich auch. Und halt, dass man halt auch immer dabei guckt, dass man sich schon auch irgendwie mit den Leuten auseinandersetzt, was du ja auch sagtest, sich irgendwie, das gehört ja auch dazu, dass man immer so auf sich aufmerksam macht, ne, wenn man den Leuten die Sachen unter die Nase hält. Ne? Zu sagen, hey, hier bin ich.
Weißt du noch 2019, als ich dann auch völlig durch den Wind bei dir am Stand stand?
Oh ja, das weiß ich noch, ja. Ach Gott, ja, ich war ja auch total nervös. Da hatte ich dir ja auch erzählt, oh mein Gott, ich habe gerade das abgegeben. Ich weiß nicht.
Das hat sich zum Glück inzwischen gelegt.
Ja, wir sind jetzt super cool. Yeah. Ja, also das war so unser Weg zum Mangaka. Was wollte ich sagen?
Du wolltest sagen, dass man sich einfach nicht entmutigen lassen und es weiter probieren soll, wenn es einem halt wirklich so richtig am Herzen liegt. Also im Grunde, ich könnte mir ein Leben ohne Manga-Zeichnen nicht vorstellen, auch wenn es jetzt mit dem Verlag nicht geklappt hätte. Ich hätte es weitergemacht, einfach weil ich unglücklich werde, wenn ich es nicht mache. Und wenn es euch da ähnlich geht, dann hört nicht auf, euch Kritik zu suchen auf den Mappensichtungen, vielleicht auch mal ein Projekt einzuschicken, da halt auch auf Kritik dann zu warten und halt das für euch dann zu untersuchen, so was nehme ich davon an, was nicht und einfach nicht unterkriegen lassen, weitermachen, wenn ihr das gerne machen wollt.
Oh, das hast du voll schön gesagt. Ja, mir geht das auch so, also ja, ich wollte das jetzt nochmal bestätigen, ich habe es umgekehrt.
Ja, Punkt, Ausrufezeichen.
Punkt, Ausrufezeichen, das war das Ende des Podcasts, ich hoffe, ihr konntet davon viel mitnehmen, ich hoffe, ihr seid motiviert, ich hoffe, ja, ihr bestreitet euren Weg, ihr kämpft euch vielleicht auch euren Weg und...
Genau, vielleicht noch kleiner Nachtrag, so PS. Wir haben jetzt das Thema auch genommen, weil halt entsprechend so viele Fragen dazu an uns gestellt wurden. Wenn ihr weitere Fragen habt oder wir auf irgendwas nochmal genauer eingehen sollten, dann schreibt uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns auf Social Media, die sind bestimmt irgendwo verlinkt, damit wir einfach wissen, was euch interessiert. Weil das gerade ist halt auch das Thema, was irgendwie gefühlt am meisten gewünscht wurde.
Ja, okay, cool.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.